BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch am heutigen Mittwoch zu einer Folge BTO Refresh wieder mit dabei sind. Wir haben in den vergangenen Wochen die Folgen der demografischen Entwicklung intensiv diskutiert. Und dies vor allem aus dem ökonomischen Blickwinkel. Nach dem Motto, weniger Erwerbsbevölkerung, weniger Wachstum, weniger zu verteilen. Mehr Rentner, mehr Umverteilungskonflikte, mehr Lasten. Und dies alles vor dem Hintergrund einer deutschen Wirtschaft, die aufgrund dieser Faktoren und weiterer Faktoren wie hohe Energiekosten, Bürokratielasten etc. etc. in einer tiefen Strukturkrise steckt und drauf und dran ist, die wichtigsten Säulen des Wohlstandes in der Industrie zu verlieren. Dies ist alles schon unerfreulich genug. Doch heute wollen wir ein Interview wiederholen, welches ich mit einem ganz Großen geführt habe, der mehrfach zu Gast war und leider nicht mehr lebt, mit Professor Gunnar Heinzon. Er wirft die Fragen auf, die relevant sind, die grundlegenden Fragen, nämlich die Frage danach, wie die demografische Entwicklung den Schicksal Europas in der Welt determiniert und was zu tun ist. Es ist ein sehr relevantes Gespräch, es ist ein sehr intensives Gespräch und ich weiß auch, dass das Gespräch nicht nur bei allen für gute Laune sorgen wird. Aber vielleicht sollte man es genau deshalb anhören. Es ist keine Wiederholung im Sinne, weil es ist immer wieder gut, um zuzuhören. Und deshalb heute in der Folge BTO Refresh mein Gespräch mit Professor Gunnar Heinzon, erstmals erschienen in Folge 104.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt, also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange, Europas liquidester Retailbörse. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Die marktüblichen Spreads allerdings können wie bei anderen auch anfallen. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit dem leider verstorbenen Gunnar Heinzon kommen, noch dieser Hinweis für Hörerinnen und Hörer, die auf die gesamten Inhalte des Handelsblatts zugreifen möchten, um rund um Wirtschaft, Politik und Finanzen noch mehr auf dem Laufenden zu bleiben. Sie können sich das Handelsblatt jetzt, gedruckt oder digital, für 12 Monate mit 30% Rabatt sichern. Das Angebot finden Sie unter dem Link handelsblatt.com/BTO30 und natürlich wie immer auch in den Shownotes dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Gunnar Heinzon.
Der im Frühjahr 2023 verstorbene Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe Gunnar Heinzon war emeritierter Professor für Sozialpädagogik der Universität Bremen und lehrte am NATO Defense College. Schon zu Beginn der amerikanischen Intervention in Afghanistan sagte er ein Scheitern voraus. Er ist in mehreren Folgen von BTO zu Gast gewesen. So auch in Folge 104, in der es um die demografische Herausforderung ging.
Sehr geehrter Herr Professor Heinzon, ich freue mich sehr, dass Sie erneut in meinem Podcast zu Gast sind.
Sehr geehrter Herr Stelter, es ist schön, dass ich wieder kommen kann.
Ja, wir hatten letztes Mal gesprochen über Eigentumsökonomik, über das Bedeutung von Verschuldung, von Privateigentum. Es war einer der erfolgreichsten Podcasts, darf ich sagen, den ich je gemacht habe. Aber heute möchte ich ein anderes Thema mit Ihnen besprechen, und zwar anlässlich der Ereignisse in Afghanistan. Wir wissen ja, in Afghanistan gab es diesen, würde ich sagen, etwas chaotischen Abzug der westlichen Truppen mit allen möglichen Ereignissen, mit Last-Minute-Rettungsmanövern etc. Und jetzt eben die Diskussion in der westlichen Welt, wie kann man Afghanistan weiterhelfen? Wir haben ja zum Beispiel beschlossen, dass wir Afghanistan 1 Milliarde Soforthilfe geben. Davon kommen ungefähr 600 Millionen von Deutschland. Und Sie hatten in der Neuen Zürcher Zeitung einen Kommentar geschrieben, wo Sie gezeigt haben, dass ja die Demografie eine große Rolle spielt und auch die Frage aufgeworfen haben, ob angesichts der demografischen Entwicklung der Welt, ob es überhaupt vernünftig ist, was wir machen. Und da dachte ich mir so, ich rufe Sie mal an und wir plaudern mal ein bisschen darüber, was denn die Demografie eigentlich im Ganzen für eine Rolle spielt. Vielleicht wollen Sie kurz da mal ein bisschen sagen, was Ihre Gedanken sind.
Ich hatte bereits im Jahr 2002, damals in der Zeit und in der Taz, geschrieben, dass der deutsche Krieg, die deutsche Kriegsbeteiligung in einem Fiasko enden wird, weil man nicht die demografischen Lehren gezogen hat aus dem Ende des Vietnamkrieges. Und das bringt uns erstmal ins Jahr 1946. Da hatten die Westmächte die beiden Großreiche Japan und Deutschland entscheidend besiegt. Und das Gefühl war, jetzt können wir alles schaffen. Und deshalb war zugleich das Gefühl da, die an Japan verlorenen Kolonien wieder zu gewinnen, das wird ein Spaziergang. Und da hat ein Vietnamese, der teilweise in Frankreich erzogen wurde, 1946 nach Paris hereingerufen, dass sich ja Vietnam und Laos und so weiter wiederholen wollte: Ihr werdet 10 von uns töten und wir werden nur einen von euch töten, aber ihr werdet früher aufgeben. Das war die Lehre, die ist seit 1946 da und die ist auch jetzt 2021 noch nicht angekommen und wird nicht befolgt. Das heißt, Ho Chi Minh kannte die französische Demografie. Er verstand, dass Frankreich im Zweiten Weltkrieg nicht mehr kämpfen konnte. Es war die einzige Nation, die im Ersten Weltkrieg bereits einzige Söhne verlor, also aus der Substanz gestorben ist, wenn die jungen Männer gefallen waren, war die Familienlinie im Mannesstamm erloschen. Das wusste er alles. Die Franzosen waren sich dessen gar nicht so sehr bewusst. Trotzdem, als Frankreich dann geschlagen war, mit Hilfe von SS und Wehrmachtssoldaten in Form der Fremdenlegion, da stiegen die Amerikaner ein, immer noch nicht begreifend, was da passierte. Und die stiegen dann 1975 aus mit diesen berühmten Fotos der Vietnamesen, die sich an die Kufen der Hubschrauber hängten. In diesem Krieg, in dem Vietnam tatsächlich immer um den Faktor 10 bis 20 mehr Verluste hatte als die Westmächte, hat sich seine Bevölkerung trotzdem verdreifacht und sein Kriegsindex auch. Den Kriegsindex habe ich entwickelt für meine Studenten am NATO Defense College in Rom. Das sind Generale und Oberste und Admirale und Kapitäne zur See, also Oberste der Marine. Und das sind nur Nonsense-Leute, die wollen schnell etwas in die Hand bekommen, mit dem sie arbeiten können. Und der Kriegsindex besagt etwas sehr Einfaches. Ich vergleiche Männer von 55 bis 59, die sich der Rente nähern, mit jungen Männern von 15 bis 19, die den Lebenskampf aufnehmen müssen. Und wenn 1000 Alte abtreten und 1000 Junge nachfolgen, habe ich einen Kriegsindex 1. Afghanistan hat zurzeit einen Kriegsindex 6, also auf 1000 Alte, folgen 6000 Junge. Deutschland hat einen Kriegsindex von 0,7, also auf 1000 Alte, folgen 700 Junge. Und ich habe damals gesagt, wenn man mit einem Kriegsindex 1 oder weniger gegen Staaten zieht, die Kriegsindizes zwischen 4 und 8 haben, muss man darauf gefasst sein, dass die Verluste ohne Ende absorbieren können und trotzdem ihre Soldatenzahl erhöhen. Ich will nicht allzu viel mit Zahlen quälen, aber ich sag mal, als Russland geschlagen abzog aus Afghanistan 1989, hatte Afghanistan 1,7 Millionen junge Männer von 15 bis 29 Jahren. Das ist das traditionelle Kampfalter, das beginnt dort mit 15. Als die Russen abzogen, als die Amerikaner jetzt abzogen und die Deutschen, war das von 1,7 auf 5,9 Millionen gestiegen. Das heißt, Afghanistan war von der Manpower militärisch niemals stärker als heute. Aber es wird nochmals um fast 2 Millionen junger Männer bis 2030 zulegen. Für die gibt es in Afghanistan jetzt noch weniger Chancen als zuvor, weil ja praktisch alle staatlichen Gehälter aus Berlin und Washington bezahlt wurden. Das heißt, der Druck, aus diesem Land herauszukommen, kann durch die Taliban nur größer werden. Nicht so sehr, weil die so böse und so grausam sind, sondern weil die Pfründen von Berlin und Washington bezahlten Pfründen entfallen sind. Das heißt, dass aus diesem Volk, das 1950 8 Millionen und jetzt 40 Millionen Menschen hat, trotz aller Verluste, wahrscheinlich mindestens 10 Millionen heraus wollen.
Aber da sind wir ja schon bei einem breiteren Thema, weil ich meine, Afghanistan ist ja nicht das einzige Land, wo die Demografie so ist. Ich würde mal sagen, wenn wir, Sie haben Deutschland erwähnt, Deutschland 0,7. Ich gehe davon aus, dass in Europa gesamthaft wir unter 1 liegen.
Ja.
Und gleichzeitig, ich glaube, Russland liegt wahrscheinlich auch unter 1. Und auf der anderen Seite haben wir direkt vor unserer Haustür in Afrika, in der arabischen Welt, in der islamischen Welt, haben wir doch letztlich überall Werte von deutlich über 1.
Ja, da haben wir 50 Staaten, die haben Kriegsindex zwischen 4 und 8, also auf 1000 alte, 4000 bis 8000 junge Männer. Das ist so. Und die drängen zu uns herein. Und die sind nun nicht nur dadurch gekennzeichnet, dass sie so viele sind, sondern auch dadurch, dass sie durchweg schlecht qualifiziert sind, was noch nicht so schlimm wäre, aber auch schwer beschulbar sind. Das heißt, sie kommen aus Ländern, die niemals eine Hightech-Industrie aufbauen können, weil sie das Personal nicht haben und deshalb in die wenigen Hightech-Länder hineinstreben, in denen man sie zwar auf den Arbeitsmärkten nicht unterbringen kann, aber in denen man sie menschenwürdig in der Sozialhilfe bezahlen kann. Das ist die Bewegung, die im Gange ist. Und die zwingt uns jetzt auf uns selber zu schauen. Wir haben ungefähr heute 60 Nationen, die unter 1,7 Kinder haben. Ja, also bereits weit weg sind von den 2,1 Kindern, die man für die Bestandserhaltung benötigt. Wir haben also bereits 60 solche Nationen. Von denen, und das ist jetzt wichtig zu verstehen, ist nur eine ganz kleine Gruppe konkurrenzlos in der internationalen technologischen Entwicklung. Und das sind die Ostasiaten. Mit denen konkurriert die gesamte übrige Welt.
Sie meinen, konkurrenzlos, die sind so gut. Sie sagen, die sind so weit besser als alle anderen und alle orientieren sich an denen.
Ja, ich sage es vielleicht auch wieder in einfachen Zahlen. Wenn wir die deutschen Schulnoten mal nehmen, von sehr gut bis ungenügend, dann haben wir nur 7 Nationen, das ist Ostasien, wo die Kinder sehr gut abschneiden in Mathematik. Dann haben wir 9 Nationen mit gut. Da ist zum Beispiel die Schweiz dabei, Holland dabei, Polen dabei. Drittklassig haben wir 10 Nationen. Da ist Deutschland dabei, Neuseeland, Schweden. Ausreichend haben wir 17 Nationen. Da ist Frankreich, Russland, USA dabei. Mangelhaft 18. Da ist Griechenland dabei, Uruguay. Und dann haben wir 140 Nationen, die sind ungenügend. Das heißt, die haben nicht mal ein volles mathematisch begabtes Kind unter 1000 Kindern. Und diese 140 Nationen, wird vielleicht wieder einfacher, aber auch komplizierter. Ich sage, wenn ich jetzt die ganze Menschheit nur als Kinder nehme, die Kinder, die es heute schon gibt von 1 bis 15, dann haben diese 140 Nationen 800 von 1000 Kindern, die also aus Ländern kommen, die niemals international konkurrenzfähig werden, weil sie die kognitiven Kompetenzen nicht aufbringen. Die haben auch gute Köpfe, aber die wandern dort weg. Diese 800, die wollen versorgt werden. Die wollen, dass man ihnen Geld schickt. Die wollen, dass man sie bei uns zu Hause aufnimmt. Die bei uns zu Hause aufnahmebereit sind, sind aber schon mal nur noch 200. Von diesen 200 sind schon mal die Ostasiaten weg. Die nehmen niemand auf. Das sind 150. Und es bleiben dann ungefähr 40, 50 mit den Russen, ja, die überhaupt diese 50, die den 800 helfen könnten. Wenn man sich genauer anschaut, sind wir im eigenen Land schon zu 20% Drittwelt. Also wir gehen runter auf 40 für 800, eins für 20, die helfen sollen. Und das können sie nur, diese 40, wenn sie zugleich die 150 Ostasiaten in der Konkurrenz schlagen. Das wird nicht funktionieren. Und deshalb unterteilen sich die Zweit- und Drittklassigen, also die unter den Ostasiaten liegen, die unterteilen sich in Länder, die versuchen, die Zweitklassigkeit zu erhalten, und in andere Länder, die sagen, nein, wir können drittklassig werden, Deutschland, wir können viertklassig werden, Amerika. Und die, die versuchen, zweitklassig wenigstens zu bleiben, das sind die einzigen, die nach meiner Sicht eine Zukunft haben. Denn sie stehen ja immer in der Konkurrenz mit den Allerbesten. Also sie gehen sowieso mit einem großen Handicap in die Konkurrenz hinein. Und wenn das Handicap noch größer wird, dass sie also nicht nur zweit-, sondern dritt- oder viertklassig werden, dann können sie die Konkurrenz nicht bestehen. Und dann können sie auch niemanden mit ihren Geldern menschenwürdig in Sozialhilfe versorgen.
In unserem Land wird gerade viel über die Zukunft des Standorts diskutiert. Oft geht es dabei um verpasste Chancen, verflogene Trends oder einfach darum, dass wir zwar gute Ideen hatten, aber andere damit inzwischen das Geld verdienen. Dabei übersehen wir oft, dass es bei uns neben jeder Menge Hidden Champions im Mittelstand auch große Wachstumstreiber gibt. Einer dieser Motoren ist die Kosmetikindustrie. Sie gehört zu den dynamischsten Branchen weltweit. Wusstet ihr, dass von den weltweit Top 7 Kosmetikunternehmen 5 aus Europa kommen? Deutschland führt in dieser Sparte den europäischen Markt an. Die L'Oréal-Gruppe produziert seit über 60 Jahren in Karlsruhe jährlich 320 Millionen Made-in-Germany-Produkte für 35 Länder. Das Headquarter für die Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Düsseldorf. Die Logistik- und Distributionszentren in Muggensturm und Mönchengladbach, die zu den weltgrößten L'Oréal-Fabriken gehörende Produktion in Karlsruhe, zeigen L'Oréals Exzellenz in einer Zukunftsindustrie. Außerdem ist Deutschland L'Oréals größter Markt in Europa. Aber was bedeutet das konkret? Jeder L'Oréal-Arbeitsplatz schafft über 13 weitere Jobs in Deutschland, insgesamt 36.000. Die L'Oréal-Gruppe kombiniert dabei wirtschaftlichen Erfolg mit klarer Zukunftsgestaltung. L'Oréal ist laut dem Wirtschaftsmagazin Fortune Europas innovativstes Unternehmen, das einzige weltweit mit 9-mal AAA-Rating für Nachhaltigkeit und über 50% Frauen in der Führung bei null Gender Pay Gap. Das ist nicht nur ein Statement, das ist Realität. Mehr Informationen gibt es auf l'oreal.de, auf LinkedIn oder in den Shownotes.
Jetzt habe ich zwei Fragen. Ich muss zwei Fragen stellen. Das ist vielleicht eine ganz kurze Frage. Welche Länder sind denn die, die an der Zweitklassigkeit festhalten, also sie dafür kämpfen?
Da gibt es Länder, die das mit Absicht tun und die anderen, die es mit Glück tun, die es mit Absicht tun. Das ist etwa die Schweiz, das ist etwa Kanada ist dabei.
Einfach deshalb, weil die Zuwanderung eher, weil die Zuwanderung ersteuern, ja?
Ja, und inzwischen auch das United Kingdom. Die wären zum Beispiel dabei. Und dann gibt es welche, die mit Zufall dabei sind, an der Spitze Polen und kurz danach Estland. Die haben niemals die Chance gehabt, Unqualifizierte oder Unbeschulbare ins Land hereinzuholen. Die hatten unter dem Kommunismus keine Situation, wo sie schlecht laufende, also vom Gewinn her schlecht laufende Firmen hatten, die noch mal ein paar Jahre profitabel gemacht wurden mit ausländischen Arbeiten. Das ist diese Kategorie, eine Firma noch mal profitabel zu machen, die gab es unter dem Sozialismus nicht. Deshalb haben die durch Glück die Unqualifizierten und die Unbeschulbaren nicht hereingenommen. Die sind also nicht gescheiter als jetzt Deutsche. Aber die Deutschen sind heruntergefallen auf einen dritten Rang, weil sie eben eine andere Einwanderungspolitik gemacht haben als die Schweiz. Wir müssen davon ausgehen, dass die Schweiz und die Deutschen 1950 ungefähr die gleiche Qualität hatten bei ihren Schülern. Heute liegt die Schweiz aber fast doppelt so gut, steht fast doppelt so gut da wie Deutschland. Und das liegt nicht an Einwanderung an sich, denn die Schweiz hat die höchste Einwanderungsquote in Europa, sondern es liegt an zwei unterschiedlichen Einwanderungspolitiken. Die eine sagt, jeder, der was kann, darf über die Grenze. Und die anderen haben gesagt, jeder darf über die Grenze. Und wenn er nichts kann, dann machen wir ihn zum Könner in unseren Kinderkrippen und unseren Kindergärten. Und dieser Glaube, der hat sehr viel Menschliches und Schönes an sich, der hat sich als falsch erwiesen. Dieser Glaube war ein Dogma.
Genau, das war mir meine zweite Frage, weil sicherlich ich jetzt schon Post bekomme von dem einen oder anderen Hörer, der sagt, wie kann man das so stehen lassen, unbeschulbar? Ich meine, da gibt es doch die Erwartung, und ich habe jetzt mal gerade im Hinterkopf, ich habe die Wahlprogramme alle gelesen und in dem Podcast gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob Sie es gehört haben, aber ich kann Ihnen sagen, es war eine sehr nüchterne Aktion. Und die Grünen beispielsweise, aber auch die Linkspartei sagen ja, offene Grenzen, jeder soll kommen. Und die Grünen schreiben sogar explizit, man muss keine Qualifikation haben, wir qualifizieren hier. Jetzt sagen Sie, unbeschulbar, weil Sie haben ja gerade im Prinzip mir gerade erzählt, 80% der weltweiten Kinder sind unbeschulbar. Sie haben dann im Nebensatz gesagt, okay, ein paar, die smarter sind, gehen weg, aber die meisten, die unbeschulbaren, haben wir dort. Und das heißt ja, wir haben dann keine Hoffnung, dass wir dort das Bildungsniveau heben können. Und wir können nicht sagen, in 20, 30 Jahren werden die dann in der Lage sein, neue Geschäfte zu gründen. Weil schauen wir mal jetzt ganz nach BioNTech, mal ganz konkret. BioNTech ist gegründet worden von zwei Zuwanderern aus der Türkei. Also würde man uns doch entgegenhalten, offensichtlich stimmt das nicht, was Sie sagen.
Ja, wir haben ja sogar sehr genaue Zahlen seit 2012 für Deutschland. Da hat man die in PISA 2012 die altdeutschen Kinder mit den Immigrantenkindern verglichen. Und da ist völlig richtig, dass bei den Immigranten ganz große Begabungen dabei waren, nämlich von 1000 Kindern aus der Immigrationsbevölkerung, von 1000 waren 13 Matheasse. Aber von 1000 Altdeutschen waren 63 Matheasse. Das ist etwa, was die Schweiz auch heute noch bringt. Das heißt, wir haben die hohen Begabungen bei den Immigranten, aber eben unter 1000 Kindern 13 und 987 dann nicht. Und wir sehen die 13 und sind mit großem Recht stolz auf die. Die sind aber jetzt auch nicht durch Beschulung Matheasse geworden, denn die anderen Immigranten haben ja dieselbe Beschulung bekommen. Und wenn ich statt unbeschulbar ein anderes Wort nehmen soll, unterwerfe ich mich dieser Forderung sofort und sage, irgendetwas, was jeder sich wünschen kann, will ich gerne als Terminus übernehmen und sagen, ich bin einverstanden. Aber schauen wir auf die Vereinigten Staaten. Es ist das einzige Land der Welt neben Kanada, das alle Ethnien hat und die jedes Jahr von Neuem vergleicht. Und da können wir sehr gut sehen, dass die Bevölkerung, die bei uns noch dominiert, sogenannte Whites, die hat im Fach Englisch unter 1000 Kindern 90 Asse. Aber die Asiaten, die als Einwanderer kommen, die haben in Englisch unter 1000 Kindern 170 Asse. Die Black Americans haben unter 1000 Kindern 10 Asse. Die Latinos 20. Und jetzt gehe ich aber auf das faire Maß. Das ist sehr interessant, nämlich die Mathematik, die misst viel gerechter. Da haben wir unter 1000 Kindern bei den Asiaten nicht nur 170, sondern 370 Asse. Bei den Weißen haben wir nicht nur 90, wie in Englisch, sondern 100 Asse. Bei den Schwarzen haben wir nicht nur 10, sondern 20 Asse. Bei den Latinos haben wir nicht nur 20, sondern 30 Asse unter 1000. Aber der Unterschied zwischen Asians und Weißen, 370 zu 100, der zeigt, warum die Ländergruppe von East Asians immer völlig ungefordert die ersten Plätze bei allen globalen Kindertests belegen. Die tun das in Amerika genauso, wie sie es als Ländergruppe auf der Welt tun. So, nun ein weiteres Wort zur Beschulbarkeit. Ich gehöre zu denen, die sagen, jede Art von erzieherischer Förderung hilft, ist gut. Aber so in dem Moment, wo ich fördere und hoffe, dass die Förderung die Unterschiede verringert, da haben wir leider Unrecht. Das ist nicht der Fall. Denn so wie ich Kinder fördere und ihnen Noten gebe, erkenne ich überhaupt erstmals die Unterschiede zwischen ihnen. Und je besser die Förderung ist, desto mehr holen die von vornherein besser ausgestatteten Kinder dabei heraus. Das heißt also, bei Beschulung hilft allen. Ja, alle können am Ende 2 und 2 ist 4 sagen. Aber Beschulung vergrößert die Unterschiede zwischen den Kindern, weil die einen mehr aus der Beschulung rausholen können als die anderen. Das ist ein tragisches Paradox. Man kann sowas eigentlich nur unter Tränen sagen, weil es so traurig ist. Aber das, die Tränen, die mache ich hinterher und vorher, die erspare ich uns jetzt. Diese Differenz, dass wir unter 1000 amerikanischen Kindern bei Asiaten 370 Asse haben und bei Afrikanern 20, Das ist ein ganz schrecklicher Tatbestand und den kann man nur betrauern. Und jeder, der sagt, wer da nicht trauert, ist ein schlechter Mensch, der hat meine volle Unterschrift. Ich traue darüber jeden Tag.
Aber das heißt jetzt konkret, wenn bei uns in der Politik gesagt wird, wir müssen mehr Geld für Bildung ausgeben, dann würden Sie sagen, ja, dieses mehr Geld könnte uns helfen, dass wir wieder mehr Mathe-Asse haben, weil wir ein paar auf ein höheres Level heben. Aber es wird dieses grundlegende Problem lösen, dass aufgrund des, wie soll ich sagen, des Mixes der Gesellschaft wir im Prinzip eben uns damit abfinden müssen, dass wir quasi nicht alle auf dieses Niveau bringen können. Ich glaube, das ist so ein bisschen, Sie sagen im Prinzip, würden Sie wahrscheinlich sagen, mehr Geld, mehr auch mehr Elitenförderung und dann auf der anderen Seite wahrscheinlich dann eher mehr berufliche Bildung eben für die anderen, die eben nicht das Potenzial haben.
Ja, das ist, wie gesagt, das ist eine Lehre, die ich für höchst liebenswert halte und der ich selber ein halbes Jahrhundert ja angehangen bin. Aber wir müssen auch die Forschung wieder unter Tränen, ja, aber wir müssen auch die Forschung nennen dürfen. Und wir wissen seit 1980 durch einen amerikanischen Forscher, Harold Stevenson von Michigan Ann Arbor, damals die beste Sozialforschungsuniversität der Menschheit. Wir wissen seit 1980 um diesen furchtbaren Tatbestand, dass ganz arme Kinder, die niemals Reichtum erlebt haben, in Mathematik viel besser sind als die reichsten und am großartigsten geförderten Kinder der Welt. Dieser Mann, der war Pazifik-Offizier im Zweiten Weltkrieg und der hat sich über den geschlagenen Gegner Japan ein bisschen gewundert. Ja. Er hat gesagt, diese kleine Insel hat 16 Flugzeugträger auf die Meere geschickt, die Deutschen nicht mal einen einzigen. Was unterscheidet diese beiden Hauptgegner der alliierten Mächte untereinander? Und dann hat er sich vorgenommen, wenn er wieder im Zivilleben ist, geht er der Frage nach und hat dann untersucht in armen japanischen Dörfern und in armen taiwanesischen Dörfern. In China konnte er nicht forschen. Die hat er verglichen mit den bestgefördertsten Kindern in Milwaukee. Und er stellte fest, dass diese armen, zum Teil bettelarmen Kinder in Japan und Taiwan viel besser waren in Mathematik als die amerikanischen Kinder. Seit diesem Zeitpunkt wissen wir also, dass Armut nicht das Haupthindernis ist dafür, dass ich gut in Mathematik werde. Wir wissen also umgekehrt, dass ich nicht lernen kann, ein Ass in Mathematik zu werden. Ich kann das auch nicht kaufen. Deshalb wird der Mensch, der die Methode entwickelt oder die Pille entwickelt, mit der durchschnittlich begabte Kinder, die wir ja doch meistens alle sind, zu Matheassen werden, dieser Mensch wird der reichste Mensch der Geschichte werden. Bisher gibt es ihn nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht, weil wenn alle gleich wären, dann ist die Differenzierung ja für die Matheasse nicht mehr so hoch.
Ja, aber Sie müssten es ja nehmen. Sie müssten die Pille ja trotzdem nehmen.
Ja, aber jetzt denken wir es nochmal durch. Also ich meine, Sie haben ja jetzt auf die Welt geblickt und Sie haben gesagt, Ostasien, die lassen keine Migration zu, die schotten sich ab und die haben im Prinzip im Schnitt die höheren mathematischen Qualitäten. Und ich weiß von Ihren Arbeiten, dass Sie sagen, die mathematischen Qualitäten sind die beste Indikation für künftige Patente und Forschung. Sieht man auch sehr schön in Japan, das ja auch eine alternde Gesellschaft hat, aber was bei Patenten pro Einwohner betrifft, immer noch weit vor Deutschland liegt beispielsweise. Nur jetzt kommen wir mal hierher. Wir haben also in Europa die Situation vor unser Haustür, haben wir die demografische Explosion. Wir selber haben, was Sie auch sagen, Schrumpfvergreisung. Was sollten wir denn jetzt politisch machen? Ich meine, wir können jetzt sagen, es ist alles gelaufen und der Podcast ist wieder ganz betrüblich, weil dann alle sagen, da haben sich wieder zwei unterhalten und uns erzählt, wie schlimm die Welt ist. Oder sagen Sie, okay, wenn ich jetzt hier das Ohr habe der neuen Bundesregierung, was, oder der, nehmen wir an, Sie gehen zu Frau von der Leyen und Sie könnten da was bewirken, was würden Sie machen?
Mein Ratschlag richtet sich vor allem Dingen an diejenigen, die heute noch Zweitbeste sind, die zweitklassig sind. Also erstklassig die Ostasiaten, aber die zweitklassig sind, das sind also...
Also schon nicht mehr Deutschland.
Deutschland ist leider schon drittklassig, aber ist noch ein bisschen nah an der Zweitklassigkeit dran. Und es gibt andere Länder, die von der Zweitklassigkeit noch ein bisschen weiter sind. Aber Deutschland ist noch nicht noch nicht viertklassig, noch nicht ausreichend. Also es ist schon noch drittklassig. Also den Zweitklassigen würde ich sagen, ihr habt eine Chance, wenn ihr eine Kompetenzfestung werdet, die gibt es ja schon, also alle Ostasiaten sind Kompetenzfestungen, das heißt, die Grenze ist sperrangelweit auf für jeden Könner und zu für die Nichtkönner. Und das ist interessant, weil das eine durch und durch antirassistische Politik ist. Wenn ich also nach Australien gehe, sage, guck mal, ich bin blond und blauäugig und spreche Englisch ohne Akzent, dann sagen die, ja und? Was kannst du? Bist du unter 44? Und dann stellen die fest, der kann nicht und der ist auch unter 44, aber kann nicht. Und dann lassen sie den nicht herein. Und dann kommt ein anderer und der kann all das, was verlangt wird und spricht noch schlecht Englisch, den lassen die herein. Weil es ja auch dumm wäre, einen Könner wegen seiner Haarfarbe oder Hautfarbe oder Augenstruktur wegzuekeln und einen der eigenen Leute, die einem bald auf der Tasche legen werden, hereinzulassen. Das ist ein ganz hartes Prinzip, dieser Antirassismus, weil dann auch gesagt wird, ja, ich muss doch mich um meine eigenen Leute kümmern. Und das ist dort ausgeschlossen. Diese, die es da jetzt schon gibt, das sind Australien, Kanada, die Schweiz, Dänemark, Island, United Kingdom, Neuseeland, Norwegen, die machen das schon. Ostasiaten machen es sowieso. Und alle, die jetzt noch zweitklassig sind, noch nicht schon drittklassig und noch keine Kompetenzfestung sind, die müssen das morgen werden, wenn sie eine Chance haben wollen. Wenn wir jetzt mal Deutschland anschauen, dann denke ich jeden Tag darüber nach, haben wir die Faktoren, das noch einmal zu drehen, also noch mal in die Zweitklassigkeit hochzukommen aus der Drittklassigkeit. Und dann stelle ich fest, ich sehe die Faktoren nicht, aber ich sehe starke Faktoren, die dazu führen, dass wir in die Viertklassigkeit heruntergehen, also den Amerikanern etwa und den Franzosen folgen. Wiederum schaue ich ja nur auf die Kinder. Ja, wenn ich Zukunftsforschung machen will, rate ich den Leuten, nehmt einen wichtigen Faktor, der heute schon da ist und der auch in 50 Jahren noch da ist. Und das sind die Kinder, die heute 1 bis 14 sind. Die sind in 50 Jahren 50 bis 64. Das heißt, da haben wir ein einigermaßen sicheres Potenzial, mit dem wir in die Zukunft gehen können. Und da stehen die Deutschen ganz hart am Rand. Alles, was eigentlich nur möglich ist, dass Teile der deutschen Bundesrepublik sich abspalten. Sagen wir mal, wenn Schleswig-Holstein, Hamburg, da sehe ich das Potenzial, wenn die Skandinavier sich weiter abspalten, also Norwegen, Island sind ja nie rein in die EU, denen machen gewissermaßen rechtsbrüchig einfach die Grenze zu. Und die Schweden, die wollen auch in den gehen, die finden auch, dann könnte ich mir vorstellen, dass durchaus Teile von Deutschland sich dem anschließen und ja auf Gegenliebe stoßen würden in Berlin, weil man dort ja stolz drauf ist, nicht nationalistisch zu sein, postnational zu sein. Also jetzt nicht irgendwie sagen, alle Deutschen müssen zusammenbleiben. Das sagt dort ja keiner. Das heißt, es hätten schon deutsche Teilregionen eine Chance, eine gute Chance, würde ich dann sagen, in die Kompetenzfestungen einzutreten, wenn ganz Skandinavien jetzt macht, was Norwegen und Island und Dänemark ohnehin schon tun. Also da kann ich Optimismus ausdrücken. Und das ist auch schön jetzt für andere, sagen wir, einer, der in Bremen ist und sagt, Gott, ich möchte eigentlich nicht gleich bis nach Australien, bis nach Neuseeland, der sagt dann gut, dann gehe ich nach Hamburg. Und der Hamburger, der sagt, na, ich möchte aber das nicht, so eine Leistungsgesellschaft, die gefällt mir nicht, ich möchte mehr etwas anderes, der zieht nach Bremen und der andere zieht nach Hamburg und beide Städte werden homogener, wenn man so will, und vielleicht auch zufriedener.
Ja gut, aber das geht, setzt natürlich voraus, dass die dass Hamburg dann dauerhaft Transfers nach Bremen leistet. Und das
nein, Hamburg wäre dann raus aus Deutschland. Nicht? Das.
Ja genau, aber dann wird es eben auch keine Transfers. Ich glaube, ohne Transfers dürfte es sehr schwer sein, wenn man sagt, man geht Richtung Vierklassigkeit ohne Transfers. Schwer.
Für Bremen habe ich kein Rezept. Das muss ich zugeben.
Unsere Welt ist ein Universum aus Impressionen, Wissen und Informationen. Allein auf deinen digitalen Devices, in deinen Cloud-Accounts und auf deinen Sticks und Drives liegt mehr Content, als du im Alltag verwerten kannst. Jetzt stell dir vor, dieses Wissen wäre jederzeit intuitiv und smart für dich nutzbar. Dann mach es einfach mit Acrobat. Adobe Acrobat Studio schreibt die Regeln neu. Mit PDF Spaces verwandelst du deine Sammlungen aus Dateien und Websites in gemeinsam nutzbare Wissenszentren. KI-Assistenten helfen dir dabei. Als Analysten, Assistenten oder Entertainer liefern sie dir präzise Themeninsights, neue Dokumente in deinem Stil und kreativen Input für deine Präsentationen. Mit Adobe Express gehst du den nächsten Schritt. Hier erstellst du schnell, effizient und intuitiv herausragende neue Inhalte, Infografiken, Präsentationen, Flyer und Social Media Posts. Die beeindruckenden Visuals dazu liefert dir Adobe Firefly mit generativer KI per Text-to-Video und Text-to-Image. Selbst das klassische PDF-Management bekommt mit Acrobat Studio ein Upgrade. Nie war es so einfach, Dokumente zu bearbeiten, Dateien zu kombinieren, Verträge elektronisch zu unterzeichnen, PDFs zu redigieren, zu vergleichen und zu schützen. Wissen, Produktivität, Kreativität, alles in einer Suite. Mach es einfach mit Acrobat von Adobe. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter adobe.com.
Aber es gibt ja jetzt in der Diskussion, auch jetzt in der Wahlkampf, war ja dieses ganz große Thema Kinderarmut. Jetzt wissen wir mal, dass die Kinderarmut in Deutschland eigentlich gesunken ist, wenn man die Migration außen vor lässt. Mit der Migration ist sie hochgegangen, weil eben die Migranten sehr viel auch eben ärmer sind. Jetzt gab es ja die Idee zu sagen, lasst uns doch einfach das Kindergeld erhöhen, lasst uns den Familien mehr Geld geben. Wäre das denn der richtige Ansatz Ihrer Meinung nach oder würden Sie sagen, nein, man muss andere Dinge machen?
Also wenn ich in der Lage bin und mir bietet jemand mehr Geld, dann ich nehme das. Das ist doch ganz selbstverständlich, dass die Menschen da etwas mehr Geld und auch mehr Geld haben wollen und sich dann freuen, wenn das kommt. Das kann man ja machen. Aber das zähle ich zu diesen Entscheidungen. Und das Recht müssen ja die Deutschen haben zu den Entscheidungen, dass sie sagen, wir wollen nicht wieder zweitklassig werden, um mit den Erstklassigen noch ein paar Jahre mithalten zu können. Wir sind zufrieden mit der Drittklassigkeit und die Viertklassigkeit, die halten wir auch aus. Da ist ja Frankreich schon drin und Amerika schon drin. Und das geht auch. Ich glaube, diese Option, wir wollen helfen, vor allen Dingen. Und die andere Option, sagen wir jetzt in Polen oder im United Kingdom, wir wollen mithalten. Die beiden Optionen liegen ja auf dem Tisch und die Völker können sich entscheiden. Ich glaube, die Deutschen haben sich mehr fürs Helfen entschieden und die anderen halt mehr verfolgen mehr die Hoffnung, weiter mithalten zu können. Lassen Sie mich noch einen Blick auf Deutschland werfen. Hermann Simon, der 1996 weltberühmt wurde mit seinem Buch über die deutschen Hidden Champions, der hat die letzte Auflage, die jüngste Auflage von diesem Jahr ja kurz begleitet und gesagt, der deutsche Maschinenbau, von dem ja jeder noch glaubt, dass der Weltspitze ist, der hat gesagt, der muss chinesischer werden und weniger deutsch werden oder geht unter. Das heißt, er macht dieses Urteil ja nur, weil er den Untergang bereits beobachtet. Die deutsche Autoindustrie ist auch noch da, mehr Industrien von Weltbedeutung haben wir ja nicht mehr. Aber es gibt unter deutschen Autos keinerlei Besonderheit, die die anderen nicht auch hätten. Man glaubt, im Maschinenbau gäbe es diese Besonderheiten noch. Und das ist vorbei. Seit 2020 hat China uns im Export überholt. Bis 2019 war von 1945 Deutschland immer Exportweltmeister für Maschinenbau. Das ist vorbei. Das heißt, Autos nichts Besonderes mehr. Schöne Autos, aber nichts Besonderes mehr. Und die Besonderheit im Maschinenbau geht verloren. Dann, wenn wir das mit hineindenken, das sind ja die Branchen, in denen das Geld verdient wird, dass ich dann den Bedürftigen in die Hand gebe. Wenn ich den Faktor sehe, dass diese Branchen sich erholen und wieder Weltspitze werden und nicht weiter absinken, dann kann ich sagen, ja Gott, dann sollen die auch was abgeben für unser Ideal, den Verfolgten und den Bemühten der Welt zu helfen. Aber vergessen wir nicht, von 1000 Kindern der Menschheit leben 6 in Deutschland, nur 4 sind in der Schule ausreichend bis sehr gut. Ja, 2 davon sind schon mangelhaft bis ungenügend. Nur 4. Und die stehen 800 gegenüber, die Hilfe wollen. Nicht? Das ist also, wenn ich das richtig ausrechne, auf jedes deutsche Kind, das mal so einigermaßen funktionieren kann, folgen dann 200, die von diesem einen Kind Hilfe erwarten. Das würde ich in der politischen Debatte immer mitsagen. Dann kann man immer noch sagen, ja, hier, ich, eines Kind will den 200 helfen. Das ist in Ordnung. Das Recht muss da sein. Aber man muss es auch voll formulieren, was da auf die Schultern geladen wird.
Ja, aber wir laden uns ja nicht nur da was auf die Schultern, sondern wir haben ja in Europa, Sie haben jetzt mehrmals angesprochen, dass Frankreich schon in Kategorie 4 ist. Das könnte man sagen, Sie haben auch gesagt, USA ist Kategorie 4. Jetzt wissen wir, USA hält noch mit. Ihr wisst natürlich auch, die USA halten deshalb noch mit, weil sie in der Lage sind, global Talente anzulocken. Das hilft natürlich. Die Spitzenleute gehen gerne in die USA. Nur was heißt denn jetzt eigentlich für die Europäische Union? Ich meine, Frankreich ist vierklassig. Wir haben allgemein schlechte demografische Entwicklung. Wir haben ambitionierte Ziele, Stichwort Klimaschutz. Ich meine, was ist denn Ihre Aussicht, was ist Ihr Ausblick auf die Europäische Union? Ich frage deshalb, ich habe gerade mit David Engels gesprochen. Der Podcast ist auch schon erschienen. Und sagen wir so, das Gespräch war nicht so optimistisch, aber auch nicht so pessimistisch. Er hat gemeint, okay, es gibt bestimmt Reformbedarf. Nur wenn ich jetzt natürlich unser Gespräch mit dazu packe und auf die EU blicke, dann frage ich mich natürlich schon, eigentlich ist völlig egal, ob Deutschland zweit- oder drittklassig ist. Wir sind in der EU. Und letztlich auch die Schweiz, obwohl die Schweiz nicht in der EU ist, wenn die Schweiz ist von der EU umgeben. Ich meine, kann man sich da überhaupt abnabeln von der Entwicklung?
Es ist sehr schwer. Die deutsche Situation in der EU besteht darin, dass sie die EU finanzieren kann. Die Bundesrepublik kann die EU finanzieren, solange die deutschen Staatsschulden AAA geratet werden. Das heißt, irgendwann kommen ja die Ratingagenturen vielleicht auch mal darauf, dass das Runterraten, das für Frankreich ja längst erfolgt ist. Wir haben nur noch 4 AAA Nationen in der EU. Das heißt, wenn die anderen sind klein, Finnland oder die Niederlande, Österreich. Wenn Deutschland auf ein schlichtes A heruntergeht, dann kann ja Berlin, wird immer treu sein zu und sagen, wir zahlen alles. Dann sagen die Ratingagenturen, das ist wunderbar von euch. Aber das, womit ihr zahlen wollt, das ist nicht mehr mündelsicher. Das geht nicht mehr. Und diese deutschen Papiere, die stecken ja in jedem Eigenkapital von jeder Bank, von jeder großen Firma. Das heißt, wenn die deutschen Staatspapiere ihr Spitzenrating verlieren, dann haben wir ja eine Riesenbankrottwelle, weil die Eigenkapitale zahlloser Firmen entwertet werden. Und dann, das ist der Zerfall. Der wird gegen den politischen Willen erfolgen, glaube ich. In voller Einigkeit, dass man zusammenbleiben will, sagen die Berliner noch einmal, wir zahlen, jetzt haben sie gesagt, wir zahlen, was die Briten gezahlt haben. Und dann kommt noch mal was, dann sagen sie wieder, wir zahlen. Und dann kommt das Herunterreiten und dann ist Schluss. Und darauf müssen sich alle vorbereiten. Das ist das, was ich in Polen oder auch in der Slowakei den Leuten sage. Ich verstehe das, dass ihr euch freut und es kommt ja viel Hilfsgeld aus Brüssel, das kann man ja nicht anders sagen. Aber ihr müsst euch auch vorbereiten für den Fall, dass ihr plötzlich besser dasteht als Deutschland oder Frankreich, weil die zu vielen Menschen, die Hilfe gewährleisten, die menschenwürdig bezahlt werden müssen und zu wenig Leute noch haben, die das verdienen können. Und dann rennt man plötzlich nach Osteuropa, was man bisher meidet, weil es in Deutschland und Frankreich mehr Sozialhilfe gibt, rennt man plötzlich zu euch rein und darf zu euch reinrennen, ja, weil jeder EU-Bürger darf sich niederlassen in Polen. Und darauf müsst ihr euch vorbereiten. Und die Briten haben sich darauf vorbereitet. Die sind raus da aus der EU. Das heißt, nach Britannien kann dann aus Deutschland oder aus Frankreich niemand mehr fliehen. Die lassen das nicht mehr zu. Nach Osteuropa, die noch eine, und Skandinavien, wo wir auch noch einigermaßen gute Schüler, wo wir noch echte Zweitklassigkeit und nicht nur Drittklassigkeit haben, würde dann hereingeflohen. Und dann wäre es zu spät. Dann können die auch nicht mehr Kompetenzfestung werden, wenn sie einmal zu viele haben, die menschenwürdig bezahlt werden müssen, aber nichts verdienen können.
Aber wenn wir jetzt mal auch nochmal einen Blick erweitern. Ja, der Anfangspunkt unseres Gesprächs war ja Afghanistan, da ging es ja um Krieg. Und wir haben ja jetzt einen starken Kriegsindex vor der Tür. Und ich meine, es gibt ja Überlegungen, ja, die Europäer sollen ihre militärischen Anstrengungen erhöhen. Dann würde ich jetzt von Ihnen lernend sagen, das ist ja schön und gut in der Theorie, aber letztlich unsere Demografie gibt das gar nicht her. Dann ist meine Frage, ja, was sollen wir denn machen mit der Region vor uns? Sollen wir uns überrennen lassen, weil wir allen helfen? Sollen wir dort versuchen, mit gezielten Maßnahmen Frieden zu erhalten? Wenn Sie mit Ihren Militärs sprechen, ich meine, was sind die Optionen?
Ja, ich will Ihnen ein Gespräch mit meinen Militärs erzählen. Ich anonymisiere die ja alle. Ich habe bei den Vorlesungen immer eine Chatham House-Sitzung am Ende des Tages. Und ich erinnere mich an eine Sitzung, da waren gleich aus 6 Nationen waren Marinekommandeure da. Aus Spanien, aus Frankreich, aus Italien, aus Kroatien, aus der Türkei. Und denen habe ich gesagt, Australien hat 2013 and Operation Sovereign Border in einem Jahr 25.000 Kilometer Küste abgesperrt mit 3 Zerstörern. Und es ist niemand ertrunken, weil die Starthäfen in jeder erforderlichen Sprache informiert wurden, dass kein Schiff mehr in Australien anlegen kann. Und das bedeutete, dass die Menschen, die auf diese Schlepperschiffe wollten, gesagt haben, dann kriegt der Kapitän mein Geld nicht. Denn so wie der mit mir ablegt und ich ihn bezahlt habe und der nicht reinkommt, kommt zurück, ist mein Geld trotzdem weg. Das heißt, die haben kalkuliert und es ist keiner mehr auf die Boote gegangen. So, da habe ich gesagt, die konnten in einem Jahr 25.000 Kilometer Küste abriegeln. Das Mittelmeer hat 3.000 Kilometer und ihr habt 6-mal oder 10-mal so viel Flotte wie die Australier und ihr schafft das nicht. Die hätten mich fast geschlagen. Der kurze Antwortspruch war, wenn der Befehl kommt, morgen früh in einer Stunde.
Gut, also die Antwort eins ist, also wir könnten die Grenze schließen, aber da ging es ein bisschen weiter noch, weil wir haben uns ja nur eingemischt. Ich meine, wir wollten Nation Building machen in Afghanistan, was angesichts des, was wir gerade diskutiert haben, völlig an Naivität nicht zu überbieten war. Aber wir haben ja auch in Mali einen Einsatz im Bürgerkrieg. Wir haben ja verschiedene so Friedensmissionen. Und ich meine, ich denke auch an den Konflikt zwischen Israel und Palästinensern. Ich meine, eigentlich, wenn ich jetzt so zuhöre, sage ich mir einfach, eigentlich sollte man die Finger von weglassen, weil die einzige Kriegsführung, die da überhaupt denkbar wäre, ist eine, die mit unseren Werten nicht zu vereinen ist.
Ich habe Europas erstes Institut für vergleichende Völkermordforschung aufgebaut 1993 und habe, ja, man kann sagen, jahrzehntelang, bestimmt bis 2013, 14, versucht, Interesse zu wecken auf die innerafrikanischen Tötungen. Die liegen inzwischen so ungefähr bei 18 bis 20 Millionen seit 1970, seit Ende des Kolonialismus. Das ist eine erhebliche Zahl in jetzt 50 Jahren. Das ist nicht, was Europa geschafft hat in 30 Jahren. Ja, zwischen 1914 und 1945 hat man hier 70 Millionen Leute unter die Erde gebracht. Aber 20 Millionen ist kein Pappenstiel. Es gab kein Interesse dafür. Das Ertrinken auf den Meeren, das hat, und das ist ja wunderbar, Interesse hervorgerufen. Man interessierte sich also dann doch plötzlich für ein Tausendstel der Opfer, aber nicht für die eigentliche Gruppe. Wenn man mich also fragt, was wird denn passieren, wenn nicht mehr auf dem Mittelmeer ertrunken wird, weil die Grenze zugemacht ist, dann sage ich, es wird wahrscheinlich weiter passieren, was seit 1970 bis heute ohnehin passiert. Und ich würde zurückfragen, warum fragen Sie mich das? Warum wissen Sie denn nicht, was seit 1970 in Afrika passiert? Da wird ja im großen Stil gegenseitig getötet, gevölkermordet, künstliche Hungersnot erzeugt und so weiter. Alles aus dem Arsenal des Genozids läuft da. Und wenn man mich jetzt fragt, wird das jetzt plötzlich aufhören, dann sage ich ja, es wird nicht plötzlich aufhören. Es wird hat schon weitgehend aufgehört in Lateinamerika, wo die Kinderzahlen von 8 auf 2 herunter sind. Es wird in Afrika nicht aufhören, wahrscheinlich vor 2080, 90, vielleicht noch länger, weil die Kinderzahlen weiter hoch bleiben. Wir müssen uns das gleich mal als Frage vorlegen, warum das so ist. Und es wird vielleicht schon ab 2040, 50 in den arabischen Ländern vorbei sein, weil dann auch die Kinderzahlen von der Spitze 8 auf 2 bis 3 herunter sind. Aber ich warne zugleich, daraus allzu viel Hoffnung zu schließen, weil all diese Länder im arabischen Raum, fast alle im arabischen Raum, im afrikanischen natürlich alle, Lateinamerika alle, weil die alle in der vorzeitigen Deindustrialisierung stecken. Das heißt, während die Kinderzahlen runtergehen, gehen die Industrien verloren, sodass auch für die wenigen, die nachwachsen, keine Arbeitsplätze da sind und die sich weiter einreihen in die Ströme von Flüchtlingen, die in Westeuropa, also in Frankreich und Deutschland und im Wesentlichen in Amerika, unterkommen wollen. Das ist die Situation. Wenn wir jetzt reingehen nach Afrika, also kann man sagen, wenn Europa zu ist, das heißt, das tut, was Australien oder Kanada gemacht haben, dann müssen die das untereinander auskämpfen. Und in Afrika, und den Punkt will ich jetzt bringen, die UNO hatte sich furchtbar überschätzt für Afrika. Die hatte gesagt, da gehen die Kinderzahlen runter, wie in Deutschland, also auf unter 2. Und die sind auch runtergegangen von 7-8 auf 4-5. Und dann haben sie plötzlich aufgehört zu fallen. Und das hat einen ganz einfachen Grund, der aber leider nicht bekannt ist. Es sind dort immer noch 60 bis 70% der Menschen in der Landwirtschaft, zum Teil in der Subsistenzlandwirtschaft. Und wenn die jetzt Fabriksysteme in den Städten aufgebaut hätten, dann wären die Menschen in die Städte geströmt und hätten in der Lohnarbeit automatisch die Kinderzahlen heruntergefahren, weil die Konkurrenz auf den Arbeitsmärkten alle bevorzugt, die nicht gehindert werden durch Kinderzahlen, um die sie sich kümmern müssen. So. Diese Industrien sind aber nie entstanden und werden auch nicht entstehen, und in Lateinamerika verschwinden sie bereits wieder. Das heißt, es müssen Menschen in die Subsistenz zurück, in die. Und dort sind Kinder ab dem 4., 5. Lebensjahr bereits Mitproduzenten. Das heißt, die Zahlen werden dort eben nicht auf 2 oder weniger als 2 heruntergehen. Und diesen Prozess sehen wir in Lateinamerika, aber noch mehr in Afrika. Und das führt dazu, dass die einzigen Möglichkeiten, aus dieser Subsistenz herauszukommen, verschwinden und sogar aus den Städten in Afrika zurückgewandert werden muss aufs Land. Das natürlich von der Fläche dann knapp wird für die, die aus den Städten zurückkehren. Und das führt auch zu Kämpfen, wie der große John Keegan gesagt hat, dann passiert immer das, was immer passiert in der Menschheitsgeschichte. Umverteilung der besten ökologischen Gewässer und Ländereien von den Schwachen zu den Starken.
Aber das heißt doch eigentlich, wenn wir intelligente Politik betreiben wollten, müssten wir alles daran setzen, die Geburtenzahlen zu reduzieren. Wir müssten wahrscheinlich hingehen und müssten sagen, wir garantieren euch Versorgung. Also statt Leute hier zu versorgen, sollte man sagen, wir versorgen euch vor Ort unter der Voraussetzung, dass ihr nur 1,7 Kinder bekommt pro Frau.
Ja, also die Geburtszahlen gehen ja runter. Also wir haben ja...
Aber nicht schnell genug, wie Sie gerade
dort
gesagt haben.
Dort nicht, weil wenn ich in die Subsistenz zurück muss und praktisch die Arbeitskräfte aus der eigenen Familie kommen müssen, dann bin ich in einer völlig anderen Situation, als wenn ich morgens aus dem Haus muss, um in die Fabrik zu kommen, und dann jedes im Haus zurückgelassene Kind natürlich eine Riesenbelastung ist und deshalb die Kinderzahlen heruntergehen. Das wird im Endeffekt ungefähr 140 Nationen betreffen, ja, die tatsächlich auf die 2 Kinder und oder weniger heruntergehen. Im Wesentlichen nur in Afrika wird das nicht so schnell gehen. Und das liegt nun vor der Haustür. Und wenn ich jetzt da hereingehe in ein Land wie Mali mit einem Kriegsindex 6 und ich schicke aus Deutschland mit einem Kriegsindex 07, ja, also die haben ein Kriegsindex, der 8- bis 9-mal so hoch ist wie der unsere. Ich schicke unsere einzigen Kinder oder einzigen Söhne dort hinein, um 10 dritte oder vierte Brüder davon abzuhalten, sich zu töten oder ihren Schwestern den Schleier über den Kopf zu ziehen, dann gehen wir in ein großes Risiko hinein, weil die dort Verluste absorbieren können. Wir aber bei jedem verlorenen Soldaten die Familie im Mannesstamm für immer verlieren. Das heißt, wir können das nicht. Das ist wenig verstanden in Europa. In Europa umarmen sich die Politiker einmal im Jahr zur Feier der römischen Verträge, dass sie sich nicht gegeneinander mehr mit Millionenheeren angreifen. Und am Tag drauf, dann sagen sie, kannst du mir mal 100 Soldaten für Mali geben, kannst du mir mal über 50 für Niger geben. Das heißt, die haben ja das Potenzial für diese Millionenheere nicht mehr. Die haben ja eben den Rückgang von 7-8 Kindern 1880, ja, auf heute 1,5 schon absorbiert. Das heißt, sie würden hereingehen als Nation, die überhaupt keinen einzigen Mann verlieren dürfen, in eine andere Nation, die ununterbrochen junge Männer verlieren kann und trotzdem die Bevölkerung weiter explodieren sieht, weil unten immer viel mehr nachwächst, als oben wegstirbt, weggetötet wird, weggehungert wird und so weiter.
Jetzt hätte ich aber doch noch zwei Fragen zum Abschluss, weil es liegt mir eigentlich, jetzt muss ich schauen, wie es reinpasse, weil ich habe es gerade gedacht so, ich höre Ihnen zu und dachte ich mir so, ich dachte an zwei Gegenpaare, die würde ich gerne mal fragen. Israel versus die arabische Welt. Ich meine, Israel ist ja auch umgeben von dieser, noch mehr drin eigentlich als wir in dieser demografischen kritischen Zone und hat ja bisher, glaube ich, demografisch recht gut mitgehalten, aber hat das Problem, dass ja nunmehr das Wachstum überwiegend stattfindet bei den Orthodoxen, die wiederum nicht zum Militärdienst gehen. Ich meine, hat Israel im Rahmen, also rein demografisch, ich meine, was ist denn Ihr Szenario für die Region Israel in den kommenden Jahrzehnten dann?
Ja, das ist, ist Israel einer der interessantesten demografischen Fälle weltweit, weil es hochentwickelt ist, technologisch hochentwickelt ist, harte Konkurrenz auf den Arbeitsmärkten hat und trotzdem 3,2 Kinder pro jüdischem Frauenleben zustande bringt. Und der einzige Kandidat, der in der übrigen Welt immer mithandeln konnte, das war Island. Und die sind runter auf 1,7 Kinder. Island hat man immer gesagt, dass die haben ein Stammesgefühl, den muss man auch nicht sagen, Freunde, ihr müsst zwei Kinder haben, damit der Stamm weitergehen kann. Das hat lange offensichtlich gereicht und auch das reicht heute nicht mehr. Meine Vermutung ist gleichwohl, dass die Kompetenzfestungen, von denen ich geredet habe, auch Australien und Kanada, die liegen ja alle etwas höher bei den Kinderzahlen als bei uns, dass in dem Moment, wo sich das im Bewusstsein stärker durchsetzt, wenn ich in einer Festung bin und die auch verteidigen muss und weiß, die kann ich nur verteidigen, wenn ich ihre Qualifikation hochhalte. Das heißt, ich muss alle Wege, die Qualifikation herunterzudrücken, abstellen. Die darf ich nicht zulassen. Dann weiß ich auch, dass ich eine Zukunft natürlich nur habe, wenn ich wenigstens die zukünftigen Menschen aus dieser eigenen Bevölkerung bekomme. Das heißt, die Festung an sich ist ein Faktor, würde ich jetzt spekulieren, die Kinderzahlen höher hält. Und Israel ist die einzige westliche Festung, die jeden Tag und jede Minute Festung ist, weil viele, viele hundert Millionen Menschen dieses kleine Land mit einem Tausendstel der Weltbevölkerung auslöschen wollen. Das heißt, das spielt eine Rolle. Gleichwohl wird es enorm schwierig. Und ich verstehe diejenigen Israelis, gibt es ja auch, die sagen, wir müssen irgendwie ein Einheitsstaat werden mit den lokalen Arabern und irgendwie hoffen, dass wir das Niveau trotzdem halten können und dann das Land gewissermaßen als Kompetenzfestung erhalten. Denn das wird ja weiter benötigt, weil in den umliegenden Ländern Ägypten und Jordanien und Jemen und so weiter die Bevölkerung ja weiter nicht explodieren, aber noch schnell anwachsen werden. Das heißt, dass also auch die im Lande lebenden Araber sagen, ja gut, also da möchte ich jetzt nicht im Krieg leben in Syrien, da möchte ich nicht im Krieg leben wie Jemen, das kriegen die auch mit. Jetzt halten wir zusammen. Das muss wahrscheinlich in der Perspektive bedacht werden. Also dieser binationale Staat, der ja diskutiert wird, der erstmal Angst hervorruft und sagt, ja, dann wählen die eine Völker, haben die eine Mehrheit und dann wählen die eine völkermörderische Regierung und dann sind die Juden wieder in Lebensgefahr. Aber beides spielt also eine Rolle heute schon, dass sie Festung sind und sagen, wenn wir die Festung verteidigen wollen, dann müssen wir aus uns selbst auch die Menschen hervorbringen, die bei dieser Verteidigung mithelfen können. Aber es ist ein Land, auf das wir wie auf kaum ein anderes schauen. Das zweite Land, auf das wir wie kaum ein anderes schauen, ist eben Kanada, das am weitesten jetzt dabei ist, nur Körner zu nehmen und eben es keine Hoffnung gibt, weil ich white bin, da reingelassen zu werden, wenn ich nicht etwas kann, ob die eine neue Identität entwickeln können. Ein Kanadadismus, der eben bereit ist, füreinander einzustehen und das heißt ja in der Spitze immer auch füreinander zu sterben. Ob das gelingt, das heißt, ich sage das jetzt in Klammern dazu, dass unsere Kompetenzfestungen sich unterscheiden von den ostasiatischen. Die sind außer Singapur, aber auch Singapur ist ja im Wesentlichen eine Han-Republik, die sind im Wesentlichen homogen. während wir das mit Homogenität gar nicht schaffen, weil es da nicht genügend Leute mehr gibt in den einzelnen Ländern, sondern dass tatsächlich mit einem Multikulturalismus, allein mit einem Multikulturalismus Antirassismus schaffen können. Und wie diese Vermischung sich umsetzt in eine neue, das Wort national kann man jetzt nicht sagen, in eine neue Identität, die wirklich zusammenschweißt und sagt, ja, das ist jetzt eine Insel, die ist gut, die ist lebenswert, die ist human, die ist demokratisch, die verteidigen wir zusammen und wir sind alle eins. Wie weit das gelingt, das weiß ich nicht. Da muss man ein Fragezeichen machen. Es gibt bereits jetzt Multiculturalism in Kanada, ein neues Buch von jemand, der da ein großes Fragezeichen hintersetzt und der sein Buch nicht mal in Kanada veröffentlichen konnte.
Abschließende Frage. USA versus China. Ich meine die USA, Sie haben es gesagt, ist vierklassig. Ich habe ergänzt, Sie haben natürlich, wo wir beide Konsens haben, haben natürlich es geschafft, immer wieder die intelligenten Menschen der Welt anzulocken. Aber auch dort, wie gesagt, demografische Entwicklung nicht mehr so toll. China, wo man viele sagen, ist das die aufsteigende Nation, hat ja jetzt bereits eine rückläufige Erwerbsbevölkerung. Das heißt, diese Ein-Kind-Politik schlägt da natürlich durch. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, es gibt einen großen Krieg zwischen USA und China. Nur wenn ich jetzt Ihren Kriegsindex zur Basis nehme, würde ich sagen, nee, da gibt es keinen Krieg.
Nein, das hier sehe ich überhaupt nicht. Sind beides, wenn man so will, vergreisende Völker, haben beide Atomwaffen. Das halte ich für ganz ausgeschlossen, dass es einen Krieg gibt. Aber Amerika hat seine Attraktivität, die es lange hatte, schon ein Stück weit verloren. Von 100 Doktorarbeiten in den STEM-Fächern werden 70 von Ausländern geschrieben in Amerika. Und die kommen weniger und die gehen öfter wieder nach Hause. Als die Chinesen anfingen, in Kalifornien zu studieren, blieben von 100 Chinesen 85 in Amerika. Jetzt kommen von 100 Chinesen 90 wieder nach Hause. Das heißt, sie machen das klassische Auswandererkalkül, was auch die jungen, tüchtigen Deutschen machen. Die überlegen sich, bleibe ich in meinem Land, das irgendwie abschmiert, bleibe ich in meinem Land, wird mein Land dann wieder nach oben kommen oder wird es auch bei meiner Anwesenheit weiter abschmieren. Und wenn ich zu diesem Schluss komme, selbst wenn ich bleibe im Land, kann ich es nicht mehr drehen, dann ist die Auswanderungsbereitschaft, in eine Kompetenzfestung zu gehen, sehr, sehr hoch. Und die Chinesen vergleichen also ja immer dies Amerika mit ihrer Heimat und sehen Städte, wo man das ja nicht für möglich hielt, wie Seattle oder Portland oder San Francisco, wie die heruntergehen und sagen, nee, dann gehe ich doch lieber zurück nach Wuhan und oder Shenzhen oder Shanghai. Und aber der wichtige Punkt bleibt, selbst bei den konservativsten Schätzungen kommt auf ein amerikanisches Matheass, kommen 20 chinesische.
Professor Heinzmann, die deutschen Jugendlichen stimmen ja bereits ab. Wir wissen ja, dass pro Jahr ungefähr 180.000 Menschen das Land verlassen. Ja. Überwiegend junge und Qualifizierte, die wahrscheinlich dann genau diese Rechnung aufstellen, die Sie gerade vorgestellt haben. Ich denke auch mit Blick auf die Uhr, es war ein super Gespräch. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken.
Ich bedanke mich.
Soweit mein Gespräch mit Professor Gunnar Heinzmann. Es gehört für mich zu einem der wichtigsten Gespräche in meiner bescheidenen Podcast-Serie. Ich habe von Professor Heinzmann eine Menge gelernt und ich weiß, dass viele seiner Thesen durchaus kontrovers sind, aber es lohnt sich definitiv, darüber nachzudenken. Stoff zum Nachdenken gibt es wie immer auch in der nächsten Folge von BTO am kommenden Sonntag. Da sprechen wir, sollte nichts dazwischen kommen, über die neuen Nobelpreisträger der Wirtschaftswissenschaften. Ich freue mich wie immer auf Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihre Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Bis dahin alles Gute, Ihr Daniel Stelter.